Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Maria Fanninger. Mich freut es voll, dass du heute wieder mit dabei bist. Und heute geht es um ein Thema, das uns jedes Jahr massiv interessiert, nämlich rund um den 1. März, da ist nämlich Tag des Schweins. Und genau da haben wir heuer diesen Schwerpunkt gelegt. Unseren ersten Podcast machen wir jetzt zu diesem Thema, weil Schweinefleisch ist das beliebteste Fleisch in Österreich und genau deshalb möchten wir da ganz genau hinschauen. Heute bei mir zu Gast ist Josef Kaiser. Er ist Saubauer in der Südsteiermark und auch der Obmann seit 2025 von Styrabrit, Erzeugergemeinschaft, wo über 1000 Bauern gemeinsam ernere Schweine vermarkten sozusagen. Dazu gleich mehr nach dem Intro.
Essen ist mehr als satt werden. Es erzählt Geschichten von Menschen, Tieren, Landwirtschaft, Lebensräumen, Gesundheit und vielem mehr. Das ist Wer nichts weiß, muss alles essen. Der Podcast von Landschaft Leben. Jeden Donnerstag gibt es eine neue Folge zu den Themen Wissen, Essen und allem, was dazwischen liegt. Viel Spaß!
Herzlich willkommen, Josef. Voll schön, dass du da bist. Ich kenne dich ja schon ein Zeitl, würde ich meinen, seit wir eigentlich das Schwein mehr oder weniger recherchiert haben, vor einigen Jahren, wo wir ganz genau hingeschaut haben. Und jetzt ist wieder Gelegenheit, dass wir wieder mal die Türe und Tore aufmachen in die Schweineställe, nämlich rund um den Tag des Schweins und da mal genauer hinschauen, warum essen wir eigentlich so gern Schweinefleisch in Österreich. Voll schön, dass du da bist.
Danke für die Einladung.
Josef, du bist ja selber Saubauer und hast in der Steiermark, in der Südsteiermark, deinen Hof. Warum bist du Bauer geworden? War das schon immer klar?
Ob es immer klar war, weiß ich nicht. Ich habe auf alle Fälle schon als sehr kleiner Junge im Stall mitgeholfen. Es war bei uns einfach so, dass mein Vater relativ viel unterwegs war. Und da haben wir Kinder, also wir waren 5 Kinder, ich habe 4 Schwestern, immer meiner Mutter im Schweinestall geholfen und so bin ich da reingewachsen. Mir hat das eigentlich immer Spaß gemacht und wahrscheinlich habe ich für mich schon relativ früh den Entschluss gefasst, dass ich den Betrieb gerne mal weiterführen möchte.
Wenn man die so wahrnimmt, man hat ein gewisses Bild natürlich jetzt von Schweinebauern. Du bist jetzt nicht der klassische Schweinebauer, aber wie ich das einmal gesagt habe, hast du gesagt, nein, ich bin schon der klassische Schweinebauer. Was macht die zum klassischen Schweinebauer?
Naja, dass ich, auch wenn ich mich für andere Dinge interessiere und vielleicht auch mir andere Berufe gut gefallen hätten, bin ich dann doch immer in der Schweinehaltung geblieben, auch beruflich zwischendurch, bin ein paar Jahre arbeiten gegangen. Ich war immer in dieser Branche, auch in der schulischen Ausbildung. Das hat mich irgendwie anscheinend als kleines Kind schon gepackt, diese Schweinehaltung, und hat mich eigentlich bis heute nicht losgelassen.
Du bist ja jetzt seit letztem Jahr der Obmann von Styrabrit. Da sind über 1000 Bauern in einer Gemeinschaft zur Vermarktung des Schweins. Warum macht man sowas?
Warum macht man das? Historisch ist es so gewachsen, dass einfach viele kleine Betriebe gegründet wurde sie vor 50 Jahren. Also früher waren sehr, sehr viele kleine Betriebe, die dann einfach alle einzeln über Viehhändler das vermarktet haben zu den Schlachthöfen, und da hat es kein Regulativ gegeben und keinen einheitlichen Preis. Und für das gibt es eigentlich diese Erzeuger- und Vermarktungsgemeinschaft, dass man dafür für faire Vermarktungsbedingungen aller Mitglieder sorgt.
Und geht es da auch um Export oder?
Nein, also unser Hauptteil ist der Heimmarkt, und es geht einfach um die Vermittlung der Schweine zwischen uns Erzeugern und den Schlachtbetrieben und dann indirekt immer weiter in den Handel und Großhandel.
Mhm. Wenn man jetzt immer wieder hört, Schweinefleisch ist, man kann nicht wirklich viel damit verdienen, stimmt das? Also
ja, es gibt ja diesen berühmten Schweinezyklus. Das heißt, wir haben in der Regel 2, 3 bessere Jahre und dann auch 2, 3 schlechtere Jahre. Der ist zwar in den letzten Jahren durch andere Dinge, die in der Welt passiert sind, ein bisschen aus dem Rhythmus gekommen, aber den Zyklus gibt es noch. Und wir haben zwischendurch sehr schwierige Zeiten. Das sieht man am Strukturwandel, dass dort die Betriebe wirklich weniger werden. Aber wir in Österreich haben trotz unserer kleinen Strukturen sehr innovative, fleißige Schweinebauern und haben dann auch Zeiten, wo wir auch was verdienen.
Wo man sich über die Zeit sozusagen anschaut, merkt man halt, dass man, wenn man jetzt 20 Jahre zum Beispiel anschaut, dass man eigentlich im Durchschnitt noch schon gut davon leben kann, wenn man sich jetzt die Schweinebranche anschaut. In einzelnen Jahren, wie du jetzt sagst, ist es halt weniger oder oft ein bisschen mehr. Das heißt, über den langen Zeitraum, und es ist ja grundsätzlich eigentlich ein langer Zeitraum, weil man kann ja jetzt nicht einfach Schweinebauer sein für ein paar Jahre, sondern das ist schon eine Lebensentscheidung. Passt es eigentlich ganz gut? Oder wie passt es für dich?
Also mir persönlich passt es gut. Wie gesagt, uns gibt es als Betrieb eigentlich nur mehr, weil wir mal vor 15 Jahren einen Investitionsschritt wieder getätigt haben. Also man muss da schon, und das sind oft ironischerweise immer Zeiten, wo die Preise gerade schlecht sind, wo man mit den Investitionen reinfällt, und da ist man sich dann schon ein bisschen unsicher, ob das der richtige Schritt war. Also für uns war es das, und wir kommen ja jetzt wieder in eine Phase, wo ja sehr viele neue Haltungsvorschriften auf uns zukommen, im gesetzlichen Mindeststandard, aber auch in Qualitätsprogrammen, wo das sicher Herausforderung ist, wieder viel Geld in die Hand zu nehmen. Aber es gibt da jetzt Betriebe, die schon damit beginnen und in der Schweinehaltung eine Zukunft sehen.
Du bist ja konventioneller Bauer. Wie betrifft die das jetzt mit der Vollspaltenbodenumstellung sozusagen?
Ja, wir haben ja, also mir persönlich tut es ein bisschen weh, wenn man von der Schweinebranche spricht. Die Leute reden dann immer nur von Vollspalten und Soja. Also es gibt ja wesentlich mehr, was die Schweinehaltung ausmacht. Und wir haben eigentlich seit 20, 25 Jahren entwickeln wir uns stetig weiter in Richtung Haltungsbedingungen und Tierwohl. Wir haben schon relativ lang diese Gruppenhaltung von Sauen. Also die Mutterschweine sind nur mal relativ kurz ums Belegen und ums Abferkeln in dem sogenannten Kastenstand. Jetzt geht es dann weiter mit der freien Abferkelung, was wir in ein paar Jahren umsetzen müssen. Das betrifft unseren Betrieb eigentlich am meisten, weil wir sind in einer Dorflage, und einfach in der Bauhülle, die wir haben, haben wir dann ganz einfach weniger Schweineplatz, weil die Buchten größer und geräumiger sind. Und dann geht es aber auch schon in der Ferkelaufzucht und Mast weiter. Wir verkaufen zwar den Großteil unserer Ferkel mit 30 Kilo an umliegende Schweinemästern, nur einen kleinen Teil mästen wir selbst fertig. Und auch da ist mit diesem Verbot der unstrukturierten Vollspaltenbucht kommen da Investitionen auf uns zu. Und das muss man jetzt gut planen, die nächsten 5-10 Jahre, dass man eben das hinbekommt.
Und wie ist dein Gefühl dazu? Ist das eigentlich was, wenn du den Steuern gehst und sagst, hey, das brauchen wir jetzt unbedingt, weil vorher habe ich mich eigentlich selber nicht wohl gefühlt, wie das war, oder hat es für dich eigentlich passt?
Es ist so, dass es vorher sicher auch nicht schlecht war, aber ich habe zum Beispiel schon einen Teil umgebaut auf diese Bewegungsbucht, in der Abferkelung. Und da sieht man schon, dass das den Ferkeln und den Sauen gefällt, wenn sie etwas mehr Platz haben. Und auch in der Schweinemast haben wir historisch durchs Ammergütesiegel ja auch immer schon etwas mehr Platz den Schweinen gegeben. Und das macht natürlich auch Sinn. Aber es ist halt immer gefährlich, wenn der gesetzliche Mindeststandard zu hoch wird, weil wir sind halt ein kleines Erzeugerland in einem internationalen Markt. Dann kann halt sein, dass wir preislich vom Ausland unterwandert werden. Das heißt, gerade im gesetzlichen Mindeststandard ist es wichtig, dass man zwar einen guten Standard hat, aber sich nicht zu weit abhebt. Und zum Beispiel in der Schweinemast haben wir ab 2029 geben wir 25% mehr Platz als der europäische Mindeststandard. Und das ist schon was. Im Ammergütesiegel wird es dann noch mehr. Das heißt, wir gehen da im Schweinebereich diese Schritte, wir stehen auch dazu, aber wir brauchen halt auch den Konsumenten, der da mitgeht.
Dass er auch dazu steht. Nämlich genau. Dieses nämlich beim Schweinefleisch wirklich das Phänomen, dass das am allermeisten auseinanderklafft, quasi, wo es gesellschaftlich, moralisch diskutiert wird, am Stammtisch oder im Restaurant oder irgendwo sozusagen medial. Und gleichzeitig ist ein Tierwohl noch nie so egal gewesen wie aktuell, zum Beispiel, wie man es vernehmen kann im Supermarkt. Es ist eigentlich, es wird überhaupt nicht einmal in einem annähernden Ausmaß nachgefragt, wie was eigentlich gesellschaftlich gefordert wird. Wie geht es dir da damit? Mit dem, dass man eigentlich nach was schreit und dass alle Leute eine Meinung dazu haben, über das diskutieren und gleichzeitig jeden Tag beweisen, nämlich bei der Supermarktkasse, dass sie eigentlich ihren Wort nicht halten und dass sie ihnen eigentlich in Wirklichkeit egal ist, weil das ist das einzige Voting, wo sie es wirklich abgeben können, nämlich an der Kasse, dass sie das Tierwohl oder Bio oder was ihnen immer wichtig ist, dann auch wirklich über den Kassatresen quasi drüber ziehen lassen und nicht wieder zum Billigsten greifen.
Ja, also es ist schon schwierig, mit der Situation umzugehen. Auf der einen Seite wird viel gefordert, auf der anderen Seite sieht man eben, dass dann die Nachfrage in der Praxis dann nicht so groß ist. Wobei ich, weil du gesagt hast, Supermarkt, den österreichischen Lebensmitteleinzelhandel schon loben möchte, weil der sehr wohl aufs Armer-Gütesiegel setzt und vor allem auf österreichisches Fleisch, weil es ja im Frischfleischbereich deklariert werden muss. Und der österreichische Konsument kauft dann schon gern Österreich oder eben Armer-Gütesiegel. Wo wir ein Riesenthema haben, ist eben der Großhandel. Wir wissen, alles, was im Großhandel gekauft wird, landet dann anonymisiert irgendwo, wo es eben keine Herkunftskennzeichnung gibt. Und da haben wir eigentlich das größere Thema, dass da weder Tierwohl noch Österreich eine ernstzunehmende Rolle spielt.
Bleiben wir aber noch ganz kurz beim Lebensmitteleinzelhandel beziehungsweise bei uns Konsumentinnen und Konsumenten. Es ist ja so, dass wir grundsätzlich Schweinefleisch voll gern essen. 85% der Österreicherinnen und Österreicher essen generell Fleisch, also 58 Kilo pro Kopf pro Jahr. Und davon 33 Kilo Schweinefleisch pro Jahr, was wirklich unglaublich ist. Eine große Zahl, würde ich meinen. Also sehr, sehr beliebt. Wenn ich immer wieder mal eine Frage in die Reihen, wer Schweinefleisch isst, nachher sagt, ja, nein, ich nicht, das muss wohl mein Nachbar essen, wenn 33 Kilo, wo kommt das her? Man vergisst sehr oft, wo und wann man überhaupt Schweinefleisch isst. Also man denkt dann vielleicht nur an Schnitzel vielleicht einmal oder an einen Schweinsbraten und sagt man, nein, das isse ich ein, zwei Mal im Jahr, einen Schweinsbraten oder so irgendwas und Schnitzel halt ab und an. Aber man vergisst eigentlich, wo man Schweinefleisch wirklich isst und das eigentlich eher im verarbeiteten Bereich, Schinken, Wurst, Waren natürlich. Das ist eigentlich da, wo wir Schweinefleisch voll gern mögen, weil wir einfach keine trockene Wurst mögen. Also wir haben schon eine gute Wurstkultur eigentlich jetzt von der Verarbeitung her und da braucht man Schweinefleisch einfach. Und deshalb genießen wir es auch voll gern. Und wenn ich dann kurz in die Branche hinschaue, dann merke ich mir Wahnsinn, wie cool ist das eigentlich, du hast den größten Absatz eigentlich im Schweine- oder im Fleischbereich, also mit Schweinefleisch. Also du bist eigentlich Marktführer sozusagen. Und dann hast du eigentlich nur, dass 85% der österreichischen Bevölkerung auch tatsächlich Fleisch isst und zum Großteil natürlich auch Schweinefleisch isst. Das ist ja eigentlich, müsstest du da auf die Schulter klopfen und sagen, ja, aus einer wirtschaftlichen Sicht her extrem gelungen. Ich bin Marktführer und mache eigentlich voll einen guten Job. Warum ist das dann nicht ganz so?
Ja, ein bisschen ist es, glaube ich, so. Also wir sind uns dem schon bewusst, dass wir als beliebteste Fleischlebensmittel da erzeugen dürfen. Es ist wirklich so, dass eben das Schwein aufgrund seines Schlauchkörpers wird da nur 66% geht in die Verarbeitung und gut, eben das restliche Drittel ist im Frischfleischbereich. Und was mir aber wichtig ist, ist, dass wir es in Zukunft auch schaffen, dass die Menschen eben nicht unter Anführungszeichen nur Schweinefleisch essen, weil es halt gut ist und weil sie so gewohnt sind, sondern dass sie es auch als wirklich hochwertiges Lebensmittel mit ganz viel so Mikronährstoffen, hochwertigen Aminosäuren und so schätzen lernen und das einfach bewusster essen und Schweinefleisch von der Wertigkeit her da einfach an höheren Stellenwert bekommt.
Schweinefleisch ist ja das günstigste Fleisch eigentlich, was man kaufen kann. Nichtsdestotrotz ist natürlich jetzt durch die Teuerungen dieses Fleisch nicht mehr so günstig, wie es in den vergangenen Jahren war. Wobei es immer noch günstig ist, finde ich, für Fleisch. Also Fleisch darf ruhig was kosten, das ist immer meine Sicht auf das. Aber wenn man sich dann die Erzeugerpreise anschaut und wie viel das eigentlich im Handel dann Schweinefleisch kostet, das ist schon eine unglaubliche Marge, was da dazwischen liegt. Wo geht das alles hin oder wie ist das aufgeteilt?
Ja, im Frischfleischbereich muss man sogar ehrlich sagen, wenn ich jetzt ein Kilo Schlachtschwein, das ich verkaufe, mit einem Kilo Karree im Supermarkt vergleiche, ist ja eigentlich der Aufschlag bei weitem nicht so extrem wie bei bei pflanzlichen Produkten, wenn ich mir anschaue, was kostet ein Kilo Weizen und was kostet dann irgendein verarbeitetes Müsli oder auch schon ein Brot. Das heißt, beim Fleisch ist doch ein relativ großer Veredelungsanteil noch von der Wertschöpfung her, noch am landwirtschaftlichen Betrieb. Das ist auch ein Grund, warum in Österreich mit seinen eher kleineren Ackerstrukturen relativ viel in der Tierhaltung schaut, die Betriebe zu halten, weil es ganz einfach eine Wertschöpfung ist. Nichtsdestotrotz würden wir uns natürlich schon immer einen höheren Teil dessen wünschen, was einem dann im Supermarkt das ganze Produkt kostet. Wir sind uns aber bewusst, dass einfach die Schlachtung, Zerlegung, Kühlkette auch seinen Preis hat, aber im Großen und Ganzen ist der Anteil da im Vergleich zu pflanzlichen Produkten, also ist der Wertschöpfungsanteil relativ groß.
Wenn wir jetzt zur Gastronomie kurz wieder hinhupfen, weil du zuerst gesagt hast, es ist eigentlich so, dass gerade im Großhandel sehr oft ausländische Weine kommt. Wie viel der österreichischen Produktion, wir können uns ganz kurz versorgen mit 100% Selbstversorgung circa, wie viel bleibt denn da in Österreich und warum verarbeitet man eigentlich nicht das ganze Schwein in Österreich oder vermarktet man nicht das ganze Schwein in Österreich?
Ja, das ist leider so gewachsen, weil wir uns leisten können und halt nur mehr das edle Muskelfleisch großteils essen. Natürlich ein bisschen in Wurst und Leberkäse auch andere Teile. Nur eigentlich, was früher zu unserer Ernährung gehört hat, dass man die Knochen gekocht hat, dass man die Pfoten, das Schwanzerl, die Schnauze aus dem Schweinekopf aus Sulze gemacht hat, das ist in der Menge etwas abgekommen. Und eben diese Teile, was ich gerade gesagt habe, Pfoten, Schwanz, werden eben teils nach Asien exportiert. Und umgekehrt werden aber halt andere Edelteile wie Filet und Karree aus dem Ausland wieder nach Österreich praktisch rein importiert. Und mir wäre wichtig, dass wir wieder mehr das ganze Schwein essen, so dieser Nose-to-Tail-Ansatz, weil man ja weiß, dass gerade in diesen auch etwas fetteren Teilen, im Bindegewebe, Nähe der Knochen, sehr viele wichtige Nährstoffe drin sind, wie zum Beispiel das Kollagen und vieles andere. Und so könnte man eben auch das ganze Schwein im Inland noch besser verwerten.
Also nährstoffmäßig sind natürlich die unedleren Teile, eigentlich die edleren Teile, muss man ganz ehrlich sagen. Also da könnte man uns echt ein bisschen was wieder zuführen sozusagen und nicht nur supplementieren, sondern halt wirklich halt wieder das essen, wo es drinnen ist.
Ja, es gibt jetzt ja schon erste Supplements, das ist einfach so gefriergetrocknete Leber oder Herz, also wirklich Innereien Supplements, weil man eben weiß, dass es gibt diesen Meat-Faktor, dass gewisse Spurenelemente kann man einfach besser aufnehmen, wenn man es so isst, wie es im Fleisch drinnen sind. Also man hat einfach eine bessere Verfügbarkeit. Und da geht relativ viel ins Petfood, also die Herzen zum Beispiel, gehen viel in Katzen-Hundefutter. Und wenn man sich anschaut, wie deren Fell oft glänzt und wie die gut versorgt sind, da könnte man sich denken, eigentlich könnten wir Menschen uns auch diese hochwertigen Nährstoffe, sind eigentlich wie ein Superfood, das wir eigentlich historisch in der Küche immer verwendet haben. Ein bisschen hat man es heute noch, Leberknödel und so, aber das...
Ja, kreist die Leber und so, das ist schon richtig gut.
Ja. Blutwurst. Ja. Gerade richtig als Hemmeisen. Also wir haben, glaube ich, 80% der Bevölkerung oder der Frauen haben Eisenmangel und da wäre gerade dieses rote Fleisch eine gute Antwort darauf.
Das heißt, da ein bisschen unedlere Teile zu verkochen und wieder zu lernen, eigentlich die zubereiten, wär sicher spannend. Jetzt hört man immer wieder in der Gastronomie, dass man eigentlich hauptsächlich Edelteile natürlich importiert. Dass, wenn man jetzt im Großhandel ein bisschen schaut, preislich, sieht man gleich durch die Anonymität dessen, dass man einfach keine verpflichtende Herkunftskennzeichnung hat, wo man da ein bisschen sich in einen Großhandel reinstellt, was ich sehr gern tue und ein bisschen zuschaue, wie die Gastronomen so einkaufen. Dann sieht man natürlich auch, dass der Preisunterschied schon enorm ist, gerade beim Schweiner, beim Karree zum Beispiel oder so, wo man jetzt schon sieht, okay, da liegt ein bisschen Österreich und da sind die großen Regale quasi mit spanischen und, keine Ahnung, chilenischen Schweinefleisch. Und die Frage ist halt, warum da so ein preislicher Unterschied ist. Vielleicht kannst du uns das ein bisschen herholen. Und hätten wir in Österreich nicht nur Karree für die Gastronomie? Ja?
Wahrscheinlich haben wir zum jetzigen Zeitpunkt nicht genug Karree, aber man muss ja nicht alles aus dem Karree machen. Man hat ja den Schlögel des Schweins mit Schinken, Kaiserteil, Nuss, wo man ja super Schnitzelfleisch machen kann. Und warum das vom Ausland günstiger ist, hat mehrere Gründe. Zum einen haben die einfach größere Strukturen und mehr unter Überproduktion und gehen dann einfach mit der Ware in Export. Als der nächste Grund ist, dass momentan gerade eigentlich das größte Schweineerzeugungsland Europas, Spanien, einfach beim Export Probleme hat aufgrund der afrikanischen Schweinepest, die da bei Wildschweinen aufgetreten ist. Und diese Fleischmenge bleibt jetzt einfach am europäischen Binnenmarkt. Und man kann ja, wenn jetzt die Preise schlecht sind, bei der Schweineproduktion nicht auf Stopp drücken. Es wachsen die Schweine ja weiter, die gehören geschlachtet. Und was da jetzt gerade passiert ist in den letzten Monaten, ist einfach ein bisschen Entsorgung. Die haben da um Schleuderpreise einfach da, vor allem spanische Karree, da in den österreichischen Großhandel reingelegt. Und das ist für uns als Branche schon schwierig. Wie gesagt, wenn man hört, welche Tierschutzstandards nicht alle verlangt werden und wir müssen vielleicht noch mehr machen oder das, was wir machen, ist zu wenig. Und auf der anderen Seite zählt dann halt schon in einem relativ großen Preis, also im relativ großen Segment einfach der Preis.
Kann man immer wieder nur aufrufen, dass man eigentlich sagt, fragt es nach, wo das Essen herkommt, auch in der Gastronomie. Es ist einfach total schade, wo man da nicht selbstbestimmt quasi das mitgestalten kann. Jetzt wird mir manchmal gesagt, ja, weil da ist ja gar nicht so viel Unterschied jetzt zwischen einer spanischen Produktion und einer österreichischen. Schaut die sogar besser aus dort oder was auch immer. Also so Meldungen kommen voll oft. Für mich ist dann immer ein bisschen mehr natürlich als Landschaft Leben, wo ich hinschaue, auch wie unsere Rahmenbedingungen generell sind. Es geht ja nicht nur, geht es ums Tierwohl. Es geht um das, dass wir die österreichische Landwirtschaft erhalten in dem Sinn, dass wir uns halt einfach gut versorgen können, dass wir einfach auch autark sind. In Zeiten wie diesen nur wichtiger wie je zuvor, würde ich meinen. Dass wir auch unseren Lebensraum erhalten natürlich. Aber ich sehe es auch immer so, dass wir eigentlich auch Rahmenbedingungen haben in Österreich, zum Beispiel Arbeitsrecht und so weiter. Also Dinge, die was auch natürlich wir gern hätten, dass wir 13. bis 14. Gehalt haben, dass wir versichert sind, dass wir Sozialleistungen haben und so weiter. Das hätten wir gern für uns. Und da denke ich mir immer, das möchte ich auch für die Leute, die was mein Essen produzieren, weil ich nicht sehe, dass man generell vielleicht eine Zweiklassengesellschaft ist, weltweit sogar vielleicht oder europaweit. Und das ist man natürlich, wo man dann in andere Länder schaut, sehr oft sind da andere Rahmenbedingungen. Aber wenn jetzt wer zu dir sagen würde, naja, ist ja kein Unterschied zwischen einem österreichischen Schwein oder einem deutschen oder einem spanischen. Was ist da deine Antwort?
Ja, in Wahrheit sind die Unterschiede wirklich eklatant. In Österreich haben wir nach wie vor Familienbetriebe, wo die wirtschaftlichen Entscheidungen treffen, auch noch selber im Stall sind bei den Tieren. Wir haben die Kreislaufwirtschaft wirklich flächenbezogen. Wir produzieren 85% der Futtermittel selbst, haben eben mit dem organischen Dünger auch am Acker den Kreislauf. Und in Spanien zum Beispiel sind es riesige Konzerne, die Ställe hinbauen mit Überseegetreide, mit ukrainischem Getreide, haben einen sehr hohen Arzneimitteleinsatz. Das sind da europäische Spitze. Wir sind da und also ganz, ganz weit unten mit fast keinem Einsatz. Und ich glaube, man sollte auch, wenn man sich unsere Landschaft anschaut und wenn man in Österreich in ein Gasthaus geht, glaube ich, dass die Gäste schon auch gern hätten, dass man damit auch ein bisschen die regionale Landwirtschaft unterstützt mit dem, was da am Teller liegt und nicht irgendwo auf internationalen Märkten das Billigste einkauft.
Jetzt vergisst man sehr oft, dass ein Schweinebauer eigentlich ein Ackerbauer ist. Also das merke ich immer wieder, dass man sich dann einfach denkt, das ist halt irgendein Bauer, der was Schweine mästet und irgendwelche Futtermittel importiert. Jetzt ist man grundsätzlich einmal Ackerbauer, wenn jetzt ein Acker Getreide hergibt, was für einen menschlichen Verzehr geeignet ist, wird man wahrscheinlich das eher an dem Markt weitergeben, wie den Tieren verfüttern. Wie schaut denn da die Relation aus? Der Koppelprodukte, dessen Fruchtfolge, dass man nicht immer irgendwie einen Ertrag rauskriegt, den man zum Beispiel jetzt auch für den menschlichen Verzehr hernehmen kann. Kann man das im Kreislaufgedanken wirklich betrachten oder sind wir da schon ein bisschen woanders unterwegs?
Na, ich glaube schon, dass man es so betrachten kann. Ich meine, das wird ja der Tierhaltung generell angekreidet, dass es einen hohen Flächenverbrauch hat. Nur wenn man sich das dann genau in der Praxis anschaut, wie Landwirtschaft funktioniert, dann machen ja wir aufgrund der Bodengesundheit Fruchtfolge. Und wenn man jetzt zum Beispiel ein Bauer Weizen anbaut, an Mahlweizen, dann wird er der Mühle verkaufen. Ich kann aber nicht jedes Jahr Weizen anbauen. Dann baue ich im nächsten Jahr zum Beispiel eine Gerste an. Gerste ist ein Futtermittel. Dann baut man zum Beispiel Zuckerrüben an. Das geht wieder in die Rübenfabrik. Dann kommt eher Futtermais. Also Futtermais ist sehr ertragreich und man hat viel Menge pro Hektar. Der kommt dann meistens wieder in den Futtertrog. Und selbst wenn man aus dem Mais jetzt einen Sterz machen würde, würde beim Sterzmahlen 40%, das nennt man so, glaube ich, Maisfuttermehl oder Maiskraftfutter anfallen, was man wieder an die Tiere verfüttert. Wenn ich Weizenmehl mahle, habe ich so 20% Weizenkleie, die abfällt. Und also wir haben weit mehr Koppelprodukte in unseren Trögen, als allgemein angenommen wird. Man tut ja oft so, als ob wir wirklich Premium-Weizen in unsere Tiere füttern. Das ist ja nicht so. Und man hat ja oft Witterungsbedingungen, wo auch der Weizen, den man anbaut, jetzt nicht die Mahlqualität erreicht und ist dann auch froh, wenn man es im Prinzip über einen Futtertrog, über einen Schweinewagen dann noch einmal veredelt.
Das ist eigentlich irgendwie eine logische Konsequenz, dass man, wenn man produziert, dass da Abfallprodukte sind, an das denkt man natürlich überhaupt nie, dass man gleichzeitig, wenn wir dann Auszugsmüll zum Beispiel haben, dass da ja ganz viel eigentlich abfällt. Ja, mit einem das meiste vom Korn sogar weg. Vielleicht ist sogar die Rohfaser oft, was man noch für die tierische Fütterung verwenden kann und so weiter. An das denkt man natürlich gar nicht. Wir essen nicht nur Vollkorn. Das ist dann auch immer das Erste, wo man es vielleicht als Konsument auch ganz gut verstehen kann, dass da ja gleich, also das ganze Schalenwerk quasi eigentlich ja abfällt. Und natürlich haut man das nicht weg, sondern verwertet man das. Und würde das jetzt natürlich genau so passieren, dass man sagt, alles, was nicht für den menschlichen Verzehr verwertbar ist und nur das hernehmen für die tierische Fütterung, würde man wahrscheinlich nicht ganz so viele Tiere haben, oder?
Ja, das kann ich jetzt so nicht ausrechnen, aber es ist generell die Tierhaltung historisch so, dass man in Jahren, wo man praktisch gute Getreideernten hatte, hat man dann halt auch mehr Tiere gefüttert und wenn die Ernten schlecht sind, wieder weniger. Also man hat so ein bisschen...
Auch schon wieder ein Schweinezyklus.
Ja.
Im Endeffekt.
Ja. Aber wie gesagt, es sind bis zu 50% dessen, was in den Trog reinkommt, sind eigentlich global gesehen Koppelprodukte, die man einfach dann wirklich veredeln. Und ich habe einmal mit einem von der BOKU in Wien gesprochen, die haben versucht, dass sie die Weizenkleie so aufbereiten und veredeln, dass sie daraus, weil der hat ja gar nicht so wenig Protein, dass sie daraus direkt ein Lebensmittel machen. Und dann sind sie aber draufgekommen, dass über den Schweinemagen ist es eigentlich effizienter, wie wenn sie es jetzt technologisch aufbereiten. Das heißt, die Tiere sind sehr wohl in der Lage, Dinge für uns zu veredeln. Das heißt, die historische Schweinewirtschaft, auch die Veredelungswirtschaft, wo man einfach aus für uns schwer verdaulichen Rohstoffen ein gutes, hochverdauliches
Eiweißquelle eigentlich.
Eine super Eiweißquelle erzeugt. Und es ist eigentlich nach wie vor so. Und es wird dem auch in Zukunft wieder noch mehr in diese Richtung gehen. Und es ist ja, wenn ich halt Tofu produziere, habe ich über 50%, was da überbleibt, die Sojafasern. Und das geht dann wieder in den Schweinetrog rein. Das heißt, auch wenn ich mehr vegane Produkte erzeuge, ich habe immer als Nebenkoppelprodukt was für den Futtertrog, das heißt Tierhaltung, werden wir immer brauchen.
Das ist auch ein spannender Aspekt natürlich, dass man das einmal betrachtet, dass man ja grundsätzlich auch, wenn man jetzt auf Fleisch verzichtet, dann eigentlich einen Teil dessen, dass das überhaupt produziert werden kann, wie du jetzt sagst, dann eh wieder im Trog landet, was ja voll Sinn macht, dass man das so tut. Die Fruchtfolge hast du jetzt kurz angesprochen, vielleicht, dass man das einmal ganz kurz erklärt. Warum braucht es eigentlich eine Fruchtfolge? Ist grundsätzlich wahrscheinlich selbsterklärend, trotzdem immer wieder nicht. Man vernimmt sehr oft, dass irgendwo gesagt wird, ja, in Österreich ist eh nur mehr Monokultur, es wird nur mehr Mais anbaut. Wird das ein Feld vertragen, dass man immer wieder Mais anbaut? Und wie wird das in Österreich gehandhabt? Die Fruchtfolge, was heißt das?
Na, Fruchtfolge heißt, dass sie in einem gewissen Rhythmus verschiedene Pflanzen anbaue. Das hat einmal Gründe, dass viele Pflanzen nicht selbstverträglich sind. Also die kann ich von sich aus nicht von einem aufs andere Jahr wieder anbauen, weil ich dann praktisch Krankheiten in einem Ausmaß vermehre, was sie nicht vertragen. Oder es geht natürlich auch um den Boden, dass ich am Boden nicht einseitig da die Nährstoffe raushole. Mais ist zum Beispiel eine selbstverträgliche Pflanze, die könnte man oder kann man zwei-, dreimal hintereinander anbauen. Öfter macht man es aber auch nicht aufgrund des Bodens. Und wie gesagt, so wie Soja zum Beispiel, das ist eine Leguminose, das ist eine sehr beliebte Vorfrucht. Also erstens eine hochwertige Pflanze für Sojaöl und dafür für die menschliche und tierische Ernährung. Die lässt dann Stickstoff im Boden für Folgekultur. Also das ist so der Grund der Fruchtfolge.
Dann aber wieder Tiefwurzler, genau. Dass einfach der Boden ein bisschen aufgelockert wird
dazwischen. Und dann baut man natürlich auch Zwischenfrüchte an. Das wird immer mehr, dass man zwischen zwei Ernten, wenn es zeitlich geht, dann den Pflanzen anbaut, die man eigentlich nicht erntet, sondern wirklich am Feld lässt. Und damit man organische Masse hat am Acker, aber auch der Boden immer durchwurzelt bleibt.
Das ist immer voll schön zu betrachten. Schweinebauer ist eigentlich ein Ackerbauer, weiß über den Boden sehr viel und kann sich da einen Dünger eigentlich holen von den Tieren und kann eigentlich seine Bodengesundheit in dem Kreislauf eigentlich gut erhalten. Das machen wahrscheinlich viele voll gut, der eine oder andere auch nicht so gut, so wie es in allen Bereichen der Berufung ist sozusagen. Ich glaube, also was ich in den letzten Jahren einfach gesehen habe, ist wirklich, dass sehr viel geforscht wird, auch sehr viel Wissen einfach da ist im bäuerlichen Bereich. Ich bin immer sehr beeindruckt, auch jetzt von den Technologien her und so weiter, was man sich alles bedient, dass man wirklich auch das Interesse ist dahingehend einfach sehr, sehr groß. Und manchmal ist das wirtschaftliche Interesse nicht ganz so groß wie das, ein Bauer zu sein und auch seinen Beruf oft gut auszufüllen. Aber es braucht natürlich beides. Wenn eins von den zwei Sachen nicht passt, ist es natürlich schwierig als Unternehmer, Bauer oder Bäuerin, weil das natürlich auch passen muss. Jetzt habe ich als Wirtschaftlerin natürlich in den letzten Jahren auch nur, dass der eine oder andere vielleicht nicht so als Wirtschaften gelernt hat. Wie nimmst du das wahr? Ist das eigentlich was besser wird, dass man eigentlich als Bauer und Bäuerin wirklich auch gut wirtschaftet, dass man seinen Deckungsbeitrag kennt, dass man effizienter wird, dass man auch jetzt ja, von seinem Auskommen quasi sich weiterentwickelt?
Ich würde sagen, dass in der Schweinebranche, dadurch, dass wir eigentlich seit 1995, seit dem EU-Beitritt, dann keine Reglementationen mehr haben, keine Kontingente mehr, wie viel Schweine halten darf, dass wir da schon relativ lange einen Wettbewerb haben und dadurch auch einmal preisliche Hochs und Tiefs. Und dass die Betriebe, die es jetzt noch gibt, relativ die Kosten und die Leistungen gut im Griff haben. Zum größten Anteil. Natürlich gibt es immer solche und solche. Aber wir haben ja auch jetzt im Vergleich zur Rindermilchbranche schon früher eine gewisse Strukturbereinigung gehabt. Das heißt, wir haben im Schnitt schon etwas größere Betriebe und das ist auch das, warum wir im grünen Bericht dann auf die Schweinebetriebe und Geflügelbetriebe vom Einkommen ein bisschen besser dastehen. Hat aber oft damit zu tun, dass der durchschnittliche Betrieb einfach ein bisschen größer ist und mehr Umsatz hat. Also grundsätzlich sind wir schon wettbewerbsfähig und die meisten Betriebe, die es jetzt noch gibt, haben schon die Kosten im Griff.
Jetzt sperren ja immer wieder Bauernhöfe zu, nein, pro Tag aktuell. Betrifft natürlich auch Schweinebauern. Wie bereinigt sie das nachher? Also wie werden die Flächen näher genutzt oder werden die weiter verpachtet? Werden andere Betriebe größer? Oder merkt man schon, dass eine Verbauung passiert oder dass einfach Flächen nicht mehr genutzt werden?
Ja, das ist ganz verschieden. Also manchmal ist es bei Schweinebetrieben sogar so, wenn die Lage gut ist, dass andere Betriebe nicht nur die Flächen, sondern auch die Stallungen mitpachtet. Oder es werden unter Anführungszeichen die Flächen vom Betrieb noch weiter bewirtschaftet. Also er hört nur mit den Schweinen auf oder nicht mit den Flächen. Da gibt es verschiedene Varianten, wenn ein Betrieb aufhört. Und oft ist es eben so, dass vor allem dass die Flächen, wer pachtet, das ist nicht so das große Thema. Da gibt es ja andere Betriebe, die gerne übernehmen. Und was aber generell vom Schweinebestand her ist, es ist der Bestand stärker zurückgegangen wie die Produktion, weil einfach die Betriebe, die noch in Produktion sind, immer professioneller wurden. Also ich weiß es bei uns, wir haben vor 20 Jahren haben wir ungefähr 20 Ferkel pro Sauerjahr abgesetzt und jetzt sind es ein bisschen über 30 und auch die Schweinemäster schaffen mehr Umtriebe. Und das heißt einfach, die Betriebe, die es gibt, die sind professioneller, haben einfach mehr Tiergesundheit, höhere tierische Leistungen und die federn dann ein bisschen die Betriebe ab, die aufhören. Also die bleiben, werden gar nicht unbedingt immer größer, aber sie werden besser. Und es gibt ja diesen es hat immer diesen Spruch gegeben, wachsen oder weichen. Und ich finde, das allein stimmt gar nicht. Aber was man sicher tun muss, ist sich weiterentwickeln oder weichen. Also besser werden muss man als Betrieb, glaube ich, immer. Auch wenn man nicht unbedingt wachsen muss, aber Abläufe verbessern, die Kostenstruktur im Griff haben, das ist sicher das Wichtigste. Hm.
Und es ist eh, wie du jetzt sagst, eigentlich muss man viel mehr als Augenmerk auf dies geben, dass eigentlich mehr Tiergesundheit gegeben ist. Also früher sind halt ein paar Ferkel immer oder weiß ich nicht, verendet oder so irgendwas. Und ich glaube, dahingehend ist man ja wirklich auch mit dem Tiergesundheitsdienst und generell einfach voll gut aufgestellt gegenüber anderen Ländern, oder?
Ja, und wie gesagt, immer insgesamt die tierischen Leistungen, vor allem die Futterverwertung, das ist eigentlich ein Wahnsinn, wie wenig Futter man pro Kilo Zuwachs, auch im Schweinebereich, nur mehr braucht. Und das ist,
da bin ich immer voll fasziniert, muss ich ganz ehrlich sagen, weil da denke ich mir immer, bei unserer menschlichen Ernährung, wir wissen gar nichts, wir sind eigentlich großteils überernährt und gleichzeitig unterernährt sozusagen, also übergewichtig und unterernährt. Und das ist schon voll spannend, dass wir da so wenig für uns selber eigentlich wissen und auch nicht wirklich effizient essen in dem Sinn, was dient uns, was brauchen wir eigentlich an Nährstoffe. Und beim Schwein zum Beispiel gibt es ja mehr Phasenfütterung. Man weiß ganz genau, wann die Sau welche Futtermittel kriegt, um einfach dann auch den Wachstum und auch natürlich den Fleischkonsum zu optimieren. Das könnte man bei uns natürlich auch machen, bei uns Menschen. Ja, also, dass wir auch genauer wissen, was uns eigentlich gut tut, wie sind wir leistungsfähiger, dass wir uns besser konzentrieren können, dass wir, keine Ahnung, nicht summiert sind oder was auch immer, dass wir nicht krank werden. Das sind ja alles Dinge, die man beim Tier ganz genau weiß.
Genau, also ich war ja ein paar Jahre so in der Tierernährung, in der Beratung tätig und das hat man, da wäre viel für unseren Betrieb zu Hause mitnehmen können und das hat mir so richtig taugt, da Rationen zu rechnen, da perfektes Eiweiß-Energie-Verhältnis einzustellen, damit ganz einfach die Tiere optimal wachsen, ein super Fleisch-Fett-Verhältnis auch im Fleisch ist. Das ist sicher ein spannendes Thema und das geht eben auch immer weiter und das macht auch die Tierhaltung, sag's ja immer nachhaltiger. Ich glaube, dass ein Schwein vor in die 50er, 60er Jahren, ein Mastschwein hat, glaube ich, 500 Kilo Futter gefressen, bis sein Schlachtgewicht gehabt hat. Und heute sind's,
Wie hoch ist das Schlachtgewicht
denn? Also das Lebensschlachtgewicht beim Schwein sind gute 120 Kilo. Mhm. Das heißt dann am Haken, was der Bauer ausbezahlt bekommt, sind irgendwo 95, jetzt werden es schon ein bisschen schwerer, 7, 98 Kilo. Schlachtgewicht und für das frisst ein Mastschwein zwischen 30 und 120 Kilo, also 250 Kilo Futter, also nur mal die Hälfte von dem, was es früher war.
Ja.
Und auch immer weniger Eiweiß. Das heißt, es gehen ja die. Es gibt ja Leute, die glauben, Schweine fressen nur Soja aus Brasilien. Soja ist ein Anteil von. Früher waren es 22%, jetzt sind es vielleicht noch 15% in der Ration, weil wir sie eben ersetzen mit heimischen Eiweißquellen, mit Raps, Sonnenblumenschrot und weil wir einfach durch eine genaue Futterzusammensetzung mit einem Anteil einmal runterkommen, weil wir einfach noch genauer füttern in der Endmast, bekommen es oft dann also weit unter 10% Soja nur mehr und wachsen trotzdem gut, wenig Nährstoffverbrauch und eben sehr effizient.
Mhm. Natürlich ist dies wieder ein gesellschaftliches Thema, was man sich angeheftet hat sozusagen und was immer wieder diskutiert wird. Wo ist das Soja her? Jetzt sagst du, jetzt ist es ein kleiner Anteil eigentlich von der Gesamtfütterung. Trotzdem hat es die größte Aufmerksamkeit. Wo kommt der kleine Anteil her? Jetzt ist die Frage, wie werden in Österreich die Soja-Rationen, von woher kommen die hauptsächlich?
Also historisch haben wir nicht so viel Soja gehabt, weil wir da früher mehr Fischmehl und Tiermehl füttern haben dürfen. Das ist ja noch BSE, wurde praktisch auch das Schwein zum Rind gemacht und das ist verboten worden. Das war, glaube ich, irgendwann 1991, 2000, da sind die Sojaimporte schon noch hochgeschnellt in die EU und auch nach Österreich auf so 500.000 Tonnen. Die sind jetzt aber seit Jahren schon wieder im Sinken, weil wir eben Programme haben, wo wir auf europäische Soja umstellen, weil wir als Übersee-Soja ersetzen durch Rapsschrot, Sonnenblumenschrot. Ist aber nur zum Teil möglich beim Schwein, weil einfach Soja fürs Schwein die optimale Aminosäurenverfügbarkeit hat. Und ja, das ist da immer das Thema. Wir arbeiten aber dran, oder es ist eigentlich schon so weit, dass man nur mehr dieses entwaldungsfreie Soja in Österreich einsetzen. Und also das Thema ist uns schon bewusst. Und wir haben da praktisch eher einen Weg und einen Plan, wie wir das, den Anteil immer mehr reduzieren.
Mhm. Und jetzt noch mal kurz zur optimalen Fütterung kommen. Wie schaut das bei dir daheim aus? Hast du bei deinen Kindern dann auch genau oder schaust du da auch genau, wie effizient du die ernährst sozusagen, dass sie wirklich gut versorgt sind mit Nährstoffen? Oder schaust du bei dir selber auch, wie jetzt die beste Proteinverfügbarkeit für deinen Muskelaufbau oder Erhalten gegeben ist?
Also ich bin tatsächlich über die Tierernährung auch ein bisschen zur menschlichen Ernährung gekommen und ich esse irrsinnig gern und manchmal auch zu viel und muss deshalb aufpassen. Habe jetzt aber für mich eine Ernährung gefunden, die sogar ein bisschen animal-based ist, also relativ viel Fleisch und Gemüse.
Das kann jetzt gar nicht anders sein, oder? Du musst
ja, das ist jetzt das Klischee. Ich habe ja oft vor ein paar Jahren ja viel mit Vegetariern, Veganern über Social Media diskutiert. Bei dem habe ich wieder aufgehört, aus verschiedenen Gründen oder weil wir uns eh gegenseitig schon alles gesagt haben. Aber da habe ich immer viel über pflanzliche Ernährung gelernt und habe mich dann wirklich befasst, ist das, was ich mache, wirklich ungesünder. Und ich bin denen im Nachhinein alle dankbar, weil ich mich dann so gut damit befasst habe, dass ich jetzt sagen kann, dass diese auch fleischreiche Ernährung sehr wohl sehr, sehr gesund sein kann. Und gerade Schweinefleisch hat ja von allen Fleischsorten in der Literatur einen höchsten Dias, also wirklich einen höchsten, nicht nur Eiweißverdaulichkeit, sondern wie baue ich das Eiweiß in mein körpereigenes ein? Und da andere Dinge wie Selen, Zink, Vitamin B1, Cholin ist in einem extrem ausgewogenen Verhältnis im Schweinefleisch drin. Und selbst das Schweinefett hat eigentlich, ist super zum Braten und Frittieren, weil es hitzebeständig ist. Und was viele nicht wissen, Schweinefett hat mehr ungesättigte als gesättigte Fettsäuren, würde man gar nicht glauben, und sehr viel Ölsäure. Und Ölsäure ist eben diese einfach ungesättigte, die eigentlich das Olivenöl so gesund macht und von dem ist auch im Schweinefett am meisten drin. Das heißt, ich schaue, dass unsere Kinder gerade im Wachstum auch genügend hochwertiges Protein kriegen, aber natürlich halt auch Ballaststoffe aus dem Gemüse. Das ist so ein bisschen die Ernährung, die ich mache und die ich ein bisschen so weiterempfehle und ein bisschen Low Carb, weil ich einfach selber merke, das ist, ja, brauche ich nicht so die Kohlenhydrate und nehme ich eher nur zu.
Kommt darauf an, wie viel man sich bewegt. Weißt du, wenn man sich viel
die
bewegt,
muss man sich
kann
man, verdienen.
Genau,
ja.
Die Kohlenhydrate muss man sich verdienen. Aber, das ja, stimmt allerdings. Und ich finde, ich habe es voll spannend gefunden in unserem letzten Report Essen und Sport, dass da in der Ernährungsmedizin einfach gesehen wird, die bessere Verfügbarkeit von Protein eigentlich durch Fleisch, durchs Kauen, werden Verdauungsenzyme, Verdauungssäfte angeregt und so weiter. Und man hat einfach eine bessere Verdauungsmöglichkeit, quasi Aufspaltungsmöglichkeit im Dünndarm, dass man dann wirklich auch sich das Eiweiß, was man isst, verfügbar machen kann. Und das hat einfach Fleisch viel mehr. Also jetzt nicht unbedingt verarbeitetes Fleisch, weil es soll wirklich gekaut werden sozusagen. Aber Fleisch per se ist da einfach, erstens einmal musst du nicht zu viel essen, wenn du viel Sport machst, dann ist genau das andere Übel, dass man eigentlich sagt, okay, wie kriege ich das jetzt alles in mich rein? Und wenn man sich wenig bewegt, natürlich isst man auch weniger, aber wo man sich viel bewegt, muss man natürlich auch schauen, wie kann ich mir das jetzt alles zufügen und wenn ich dann auch vor allem ein bisschen einen Muskelaufbau oder Erhalt haben möchte, dann muss ich natürlich immer schauen, dass ich meine Eiweißquelle gut ausbaue und das ist mit Fleisch, finde ich, einfach optimal, gerade jetzt für junge Menschen, die noch im Wachstum sind, die was jetzt nochmal exorbitant mehr vielleicht an Eiweiß brauchen, weil sie wachsen, weil sie Sport machen, ist halt ja, Fleisch eine optimale Eiweißquelle. Das hat mich irgendwie voll gefreut, weil ich eigentlich in den letzten Jahren ein bisschen vernommen hat, dass man immer so ein bisschen Fleischpashing macht, eigentlich in jeder Hinsicht, was jetzt auch betrifft, dass man sagt, okay, das ist jetzt ein Klimasünder oder was auch immer. Man stülpt immer irgendwelche Sachen um und ich denke immer, wenn man die Dinge extrahiert, betrachtet, natürlich kann man an jedem Produkt oder jedem Lebensmittel was finden, aber eigentlich die Gesamtheit des Tuns finde ich immer ganz wesentlich, so wie du jetzt auch gesagt hast, wie dein Teller eigentlich ausschaut und dann im Endeffekt, wie oft in der Woche isst man Fleisch, was tut man dann eigentlich, weil dann war ich ja als Sportler, habe ich mir nachher gedacht, einmal kurz, bin ich eigentlich auch Klimasünder, weil ich ja viel mehr verbrauche, wie jemand, der sich nicht so viel bewegt. Andererseits bin ich vielleicht nachher, wenn ich es nicht übertreibe mit Sport, gesünder später oder was auch immer, aber du musst eigentlich ein Leben betrachten und irgendwie schon schauen, passen die Dinge zusammen und ich glaube, dass gerade tierische Proteine schon ein ganz, ganz wesentlicher Faktor sind für uns, für eine gute Versorgung für unsere Körper.
Und vor allem ist Fleisch, Muskelfleisch von Tieren ja mehr als nur Protein. Das sind so viele Mikronährstoffe drinnen. Man weiß ja zum Beispiel, dass nur 50% der Leute aus dem Beta-Carotin, aus dem pflanzlichen Vitamin A, das überhaupt in Retinol umwandeln können, in tierisches. Und das gibt es bei vielen Dingen. Und es hat ja den erfolgreichsten veganen Buchautor, der Nico Rittenau, hat ja wieder geswitcht, hat zuerst viel Follower verloren aufgrund dessen, aber vielen waren auch dankbar, weil der einfach aus seinen Studien draufgekommen ist, dass nur 10-15% der Bevölkerung wirklich von der Genetik her in der Lage ist, aus den pflanzlichen Stoffen alles umzuwandeln für den Körper. Und das,
was man braucht.
Was man braucht. Und da tut man es einfach mit tierischen Produkten, mit Ei, Milch, Fleisch wesentlich leichter. Und man hat da in kritischen Lebensphasen. Und wenn man Stress hat, ist man einfach viel sicherer und gut versorgt. Und das ist in Australien, in Amerika gibt es die Bewegung schon länger. Wir in Mitteleuropa sind da sehr auf Pflanzen rein, also propagieren ja die rein pflanzliche Ernährung immer noch als beste und gesündeste, aber da gibt's schon eigentlich ein bisschen eine Gegenbewegung. In Amerika gibt es ja gute Zahlen, dass 86% der Veganer, die damit beginnen, wieder aufhören. Und das passt da gut mit dem zusammen, wie viele Menschen das wirklich genetisch schaffen, sie rein pflanzlich da alle Nährstoffe zu holen.
Man supplementieren kann man natürlich immer, aber ich denke mal, irgendwie ist die Verdauung dafür gemacht, dass man eigentlich schon über unseren Körper die Verfügbarkeit wahrscheinlich besser gewährleisten kann, wo man frisch kocht und auch einfach schaut, dass sie ausgewogen ist. Das ist ja eigentlich immer das, wo man einen gesunden Teller anschaut, hat man eigentlich die Hälfte des Tellers ist Gemüse und Obst und von derer Hälfte ist eigentlich 2/3 Gemüse. Ja. Das heißt, man braucht die Ballaststoffe, die einfach auch das Ganze ein bisschen regulieren sozusagen. Und dann brauche ich Substanz, also ich brauche Baustoff sozusagen, Eiweiß, weil ich ja Zellen erhalten muss. Ich tue eher reparieren und so weiter. Kinder bauen halt auf und da braucht man natürlich was. Und Kohlenhydrate, natürlich, das ist unsere Energie. Und je nachdem, wie quirlig wir sind oder wie viel wir uns bewegen, braucht man da ein bisschen mehr oder weniger.
Kohlenhydrate sind zwar lebensnotwendig, aber nicht essentiell.
Ja.
Essentiell für uns sind eigentlich nur Proteine und Fette. Weil ich kann aus beiden dann auch wieder,
genau, auch wieder
das umwandeln. Und gerade wenn man, weil es ist ja eins der Hauptdinge in unserer Bevölkerung, ist ein leichtes oder ist halt Übergewicht. Und sobald ich mehr als 25% Kohlenhydrate isst, tue ich kein Fett verbrennen, weil der Körper immer zuerst die Kohlenhydrate direkt in die Zelle schickt. Und ja.
Genau, da sollte man einfach ein bisschen wissen, wer man ist, sozusagen. Das finde ich immer ganz wichtig. Was bewege ich mich viel, bewege ich mich wenig? Ja. Was habe ich für Nährstoffbedarf eigentlich? Das wäre für mich immer was, warum wir eigentlich gerade in jungen Jahren das im schulischen Kontext eigentlich aufbereiten mit unseren Unterrichtsmaterialien, die wir kostenlos zur Verfügung stellen, weil wir einfach wollen, dass man schon als junger Mensch weiß, wer bin ich eigentlich, warum ist ich, was brauche ich? Und dann mich voll gut versorgen kann, dass ich einfach ein gutes Leben führen kann. Und ich finde es halt wirklich lässig, wenn man so sich ein bisschen mit dem auseinandersetzt, dass man einfach, wenn man gut versorgt ist, leistungsfähiger ist, aus seinem Leben einfach wirklich viel rausholen kann. Es nimmt man bei dir auch immer wahr, du bist jetzt für mich auch ein Mensch, der was, glaube ich, gut für sich sorgt. Wenn man die anschaut, merkt man, bist gut im Soft in dem Sinn, dass du leistungsfähig wirkst und vital wirkst. Das ist schon immer sehr, sehr lässig zu sehen. Vor allem in dem Zusammenhang, wo man einfach sagt, okay, du produzierst ein Produkt, das, was manchmal vielleicht ein bisschen kritisch gesehen wird. Und ist das auch, die Frage ist, wie oft isst du das eigentlich in der Woche? Das habe ich mir jetzt zuerst gerade gedacht.
Ist also das 7 Tage die Woche? So 2-3 Mal am Tag.
Ja. Also schon 7 Tage die Woche. Ja. Also da kommen die 33 Kilo her.
Durchschnittszahlen sind generell
ja,
immer
gefährlich.
Die 50 Kilo Fleisch, den wir in Österreich haben, die 58, das heißt, die Hälfte ist sicher zu viel Fleisch, aber die andere Hälfte ist eventuell zu wenig Fleisch.
Genau,
und das ist, weil wir haben sicher Leute 80, 100 Kilo essen und dann manche halt unter 20 und das ist ja auch nicht so das Wahre. Aber ich esse schon gern bewusst Fleisch. Natürlich gibt es mal fleischfreie Tage oder auch so ein, zweimal im Jahr so bewusstes Fasten, weil das generell gut für den Stoffwechsel ist, da ein bisschen runterzufahren und weniger zu essen. Aber in der meisten Zeit ist bei mir täglich Fleisch am Teller, weil es mir sättigt und weil ich dann einfach lang keinen Hunger habe. Ich habe das als jung Kind schon gemerkt, Freitag war immer fleischfrei, da hat es Kaiserschmarrn oder sonst was gegeben und dann bin ich schon eineinhalb Stunden nach Mittagessen wieder in die Küche und in die Speise und habe genascht und gesnackt, weil ich einfach nicht satt war. Und ich merke, wenn ich einfach eine gute, proteinreiche, tierische Mahlzeit habe, dann halt es über Stunden und ja.
Das ist ein voll guter Punkt, das wir auch in unserem letzten Report eben herausgefunden haben, dass du eigentlich sehr oft dann, wenn du hungrig bist, zu Kohlenhydrate greifst, gerade bei Kindern oder sowas, die essen dann eine Pizza oder einen Kaiserschmarrn oder was auch immer. Das ist ja grundsätzlich eine gute Mahlzeit, aber es soll halt immer geschaut werden, dass Ballaststoffe zumindest dabei sind oder dass du halt wirklich schaust, dass auch eine Eiweißquelle dabei ist. Also Eiweiß finde ich immer sättigt, total, wie du das jetzt auch sagst. Das ist was, wo ich am Abend noch einen Hunger habe und du isst einen Joghurt, bist einfach dann trotzdem satt oder ein Hüttenkäse oder irgendwas. Einfach nur, um das zu sättigen und kaum würde ich mir, mache ich mir, keine Ahnung, Honigbrot oder sowas, dann gingen da gleich 3, 4, 5 oder so irgendwas. Weißt du, das ist wirklich, das macht eigentlich den Hunger erst so richtig feiert sozusagen, weil einfach der Blutzuckerspiegel in die Höhe schnalzt und dann wieder runter und dann hast du einfach, genau, wenn du es fertig gestrichen hast und angekommen ist quasi, ist brutal, schon wieder die nächste Hungerattacke.
Also Thema sind auch diese Cornflakes, was eigentlich zuckertes Weißmehlprodukt zum Frühstück, dann hast du mal sicher nach eineinhalb Stunden wieder Hunger und isst wieder dein Brötchen. Also ich bin ja beim Frühstücken ein Fan von einem Ei oder einem Speck und einem Schinken. Dann hat man wirklich bis zum Mittagessen.
Ja. Ich sehe schon, da sind wir uns voll einig. Mehr tierisches Protein braucht der Mensch, sozusagen. Schweine bringen Glück. Für was steht das eigentlich?
Ich glaube, das kommt historisch daher, dass Schweine so ein bisschen für Wohlstand und Sicherheit stehen, für Fruchtbarkeit und dass die Leute wahrscheinlich einfach immer glücklich waren, wenn es Stück Schweinefleisch am Teller gehabt haben.
Mhm. Da denke ich jetzt gerade genau, also Fruchtbarkeit, unglaublich, wenn da abgeferkelt wird. Jetzt hast du zuerst gesagt, das sind bis zu 30 Ferkel.
Ja, pro Sau und Jahr.
Ja.
Aber man lebt ja praktisch als Schweinebetrieb immer im Rhythmus der Tiere mit. Man hat so, also wir haben zum Beispiel einen 5-Wochen-Rhythmus. Wir haben jetzt gerade Abferkelwoche, jetzt ferkeln gerade Woche 40 Sauen innerhalb von 5 Tagen ab.
Und das ist ein Marder, ein Ferkel.
Ja, und die haben wir im Schnitt, also das haben wir zwischen 10 und 18 Ferkel. Mhm. Und dann kann man immer ein bisschen einen Wurfausgleich machen, dass man der, was 10 hat, gibt man 3, 4 von der, die 18 hat. Das ist der Sinn, warum man so gruppenweise abferkeln lässt. Und ja, das ist eigentlich ist zwar die arbeitsreichste Woche, aber irgendwie das Schönste, wenn das fertig ist, ganz viele gesunde, fröhliche Ferkel neben den Sauen hat.
Und das ist schon voll lieb. Ich weiß, wie ich in Lungau gezogen bin, hab mein Sohnemann war nachher im Kindergarten, im ersten Tag, dann habe ich gedacht, wie wird das jetzt? Und dann sind sie echt vom Kindergarten zum Nachbarbauern gegangen und dann sind die Ferkel gekommen und dann bin ich, nach 2 Stunden bin ich schon hin, weil ich mir dachte, oh Gott, der wird das sicher, wird nicht glücklich sein jetzt im neuen Kindergarten. Und dann ist er dahergerannt und hat gesagt, Mama, darf ich noch da bleiben? Wir waren jetzt gerade im Stall und voll die lieben Ferkel und hat gesagt, ich bin im Paradies. Also das war so mein Lungau-Switch. So bin ich in Lungau gezogen sozusagen. Der Kleine hat sich gedacht, wow, er ist im Paradies. Also es ist schon ganz was Schönes, was die Kinder da mitkriegen, auch wenn sie da mal dabei sein dürfen.
Es ist ja tatsächlich bei uns so, dass gerade die Freunde, also wir haben 3 Kinder, die Freunde unserer Kinder immer in den Stall gehen wollten, gefragt haben, ob wir kleine Ferkel haben. Mhm. Unser Jüngster ist gerade 10 und der beste Freundin, der will eigentlich immer zu uns, wenn wir Ferkel kriegen, weil sie will da mithelfen und jetzt Ferkel dann antrocknen. Das macht schon Spaß. Und es ist ja so, dass zum Beispiel unser Sohn, denn seine Freunde, wenn sie kommen, der interessiert eher mehr der Traktor und so am Bauernhof. Und ihm haben immer am meisten die Schweine gefallen. Und die Arbeit mit den Tieren ist schon was Cooles.
Ja, was Cooles. Jetzt hast du zuerst gesagt, ihr seid kein geschlossener Betrieb, sondern...
Genau, also wir sind eher, also wir halten eben Mutterschweine. Das heißt, Ferkelerzeugerbetrieb, hat man früher gesagt, ich finde, Ferkel kann man nicht erzeugen, sondern man haltet eben Mutterschweine und die belegt man und kriegen Ferkel. Die bleiben dann ungefähr einen Monat neben der Sau, die Ferkel. Dann haben sie so zwischen 7 und 8 Kilo. Dann ziehen wir es noch weitere 7, 8 Wochen auf. Dann haben sie 30 Kilo. Und dann haben wir eigentlich 3 fixe Partnerbetriebe, die uns die Ferkel abnehmen, die im Schweinemester sind, selber keine Mutterschweine mehr haben. Und die ziehen die dann fertig auf und dann so 10-15% der Ferkel ziehen wir fertig auf.
Jetzt stellt man sich vor, dass ein Schwein relativ lang lebt. Ich frage das immer wieder mal, wie lang eigentlich ein Schwein gemästet wird bzw. eigentlich lebt. Und die Leute haben dann, die reden da von Jahren, wo man da rät. Wie lang ist das Leben eines Schweins?
Also ein Mastschwein mit 120 Kilo Lebendgewicht ist 6 Monate alt.
Mhm. Genau, das ist eigentlich voll spannend. Beim Fisch oder sowas, der ist ja wirklich 2 Jahre oder so. Oder auch älter. Und beim Schwein zum Beispiel sind das wirklich einfach 6 Monate. Beim Huhn auch, ich finde es auch immer voll spannend, einfach, dass die eigentlich mehr oder weniger einen Monat alt sind. Das ist einfach was relativ ein kurzes Leben ist und dann nach 6 Monaten geschlachtet wird und verarbeitet wird. Ja. Weil ich jetzt gesagt habe, geschlossener Betrieb ist jetzt was, wo alle Schritte quasi des Schweins, also von der Zucht übers Abferkeln bis hin zur fertigen Endmast in einem Betrieb.
Genau, der hat einfach seinen Bereich für die Muttersau, für die Ferkelaufzucht und dann halt auch die Mast. Und einen geschlossenen Betrieb zeichnet halt aus, dass er wirklich alle Ferkel, die bei ihm auf die Welt kommen und er aufzieht, er auch fertig mästet. Das sind, also zwischendurch, nach dem EU-Beitritt, ist alles in eine Spezialisierung gegangen und hat man gesagt, da war sogar so weit, dass man gesagt haben, ihr macht die Ferkel nur bis zum Absetzen. Absetzen heißt einfach, wenn man die Sau wieder in den Belegstall sperrt und die 8 Kilo Ferkel vom Gesäuge weg in den Aufzuchtstall, dass man praktisch, einer macht die 8 Kilo Ferkel, der nächste Betrieb zieht es von 8 bis 30 Kilo auf und der nächste eben von 30 bis zum Schlachten. Das ist aber, hat sich dann wieder ein bisschen aufgehört und es geht jetzt mittlerweile auch wieder zu ganz geschlossene Betriebe, weil man einfach sagt, dass man ist vom Markt her besser und es ist vom Gesundheitsstatus gut, wenn ein Betrieb gleich alles macht oder eben, dass man wirklich nur mehr kurz geschlossene, so wie es wir machen, also meine 3 Abnehmer, die kriegen nur Ferkel von mir. Vor 20, 30 Jahren hat es, oder vor 30 Jahren hat es noch so Ferkelversteigerungen gegeben, da hat man ganz viel von Fülle Bauern die Ferkel zusammengemischt und dann halt in die verschiedenen Ställe und das ist halt dann ein bisschen so, wie wenn Kinder das erste Mal im Kindergarten kommen, da hat jeder daheim ein bisschen einen anderen, wie soll ich sagen, Keim oder Dingstatus und dann sind halt alle verkühlt und so kann es halt bei den Schweinen auch sein, dass man dann so Mischinfektionen hat und das versucht man eigentlich einfach über diese geschlossenen Systeme oder Direktbeziehungen, Ferkelmäster, so gut wie möglich auszuschließen und da, dass man immer gesunde Tiere hat.
Ja, das ist schon optimal. Österreich, wo sind so die größten Betriebe, beziehungsweise was haben wir, wie viele Sauen haben wir durchschnittlich in die Betriebe? So im Vergleich auch international, weil das auch noch spannend.
Wir sind international tatsächlich extrem klar nach wie vor und uns fragen oft so deutsche Betriebe, wie wir in unseren kleinen Strukturen überleben können. Mhm. Aber unsere Stärke ist halt, dass wir wirklich für die Gülleentsorgung nichts zahlen, weil es für uns einen Wert hat, weil wir einen Ackerbau selber haben und es auch politisch immer möglich gemacht haben, dass kleine Betriebe noch gewisse Rahmenbedingungen haben. Ich glaube, in Österreich haben wir im Schnitt 200-300 Schweine pro Betrieb, wobei, wenn man jetzt die Kleinsthalter weggibt, werden wir irgendwo sein, ich sage mal, Zuchtzahnbetriebe oder kombinierte Betriebe haben zwischen 50 und 150 Zuchtzahn plus die Mast. Reine Mäster haben wir irgendwo zwischen 500 und 1200 Mastschweine. Das sind so die Einheiten. Und in Deutschland zum Beispiel hat der durchschnittliche Zuchtzahnbetrieb 500-600 Mutterschweine und dementsprechend halt ein paar tausend Ferkel. Und da gibt es immer viel größere Mastbetriebe, wo auf einem Standort 20.000, 30.000 Mastschweine sind. Das
ist schon ganz was anderes.
Das ist was anderes.
Und wobei, in China und so gibt es ja noch eine
ja, über
Millionen.
Die Hochhäuser-Geschichten. Das ist einfach eine andere, ja.
Eine andere Dimension. Andere Welt. Also da sind wir wirklich voll Kleinstbetriebe, wenn man da sehr oft Massentierhaltung her oder sowas.
Genau.
Ich finde das immer ganz spannend, weil gerade im schulischen Kontext versuchen wir immer, dass man da ein bisschen andere Sicht kriegt. Weil Massen, was sind dann 5 Millionen, was sind dann 20.000, was sind dann 1.500? Wann ist die Masse?
Es ist eben diese Tierrechtsorganisation, die bekannte, die halt gerade gegen Schweineställe was hatte, gibt es eben gerade in der Schweiz und in Österreich, also eigentlich in den zwei europäischen Ländern, wo es ziemlich die kleinsten Schweinestrukturen gibt, gibt es halt an Verein gegen angeblichen Tierfabriken. Und also das ist ja ein eigenes
Vielleicht,
Thema.
Ja, ich meine, ist eh voll spannend. Natürlich gibt es dann auch viel kleinere Betriebe, viel mehr Möglichkeiten, dass irgendwas auch mal ein Missstand irgendwo besteht. Ich finde das immer voll spannend, wo man so ein bisschen schaut im Nutztierbereich, wie oft da eigentlich Fehltritte sind und wie oft im Hobbytierbereich. Und da habe ich in Oberösterreich werden da die Zahlen genau getrackt. Und das ist dann schon unglaublich, wenn du eigentlich siehst, dass wesentlich mehr Anzeigen im Hobbytierbereich sind wie im Nutztierbereich. Das finde ich schon immer sehr spannend, weil da wird überhaupt nicht hingeschaut. Ich finde das immer sehr, sehr interessant. Und man muss sich echt ab und zu mal Gedanken machen. Also jetzt natürlich kann man sowas nie entschuldigen, wenn Missstände in einem Stall sind. Aber es sind ja trotzdem Menschen, Einzelpersonen, die was halt irgendwie Fehltritte machen. Und das darf man natürlich nicht gut heißen, aber grundsätzlich ist, glaube ich, wichtig, dass man dann trotzdem das Ganze nicht verurteilt, sondern wirklich die eine Sicht auf den einen Betrieb vielleicht einfach einmal einnimmt und nicht gleich alles über einen Kamm schert. Das ist, glaube ich, immer wichtig.
Ja, also das ist sicher ein sehr sensibles Thema, diese Einbrüche oder dass man weiß, dass über Wochen eine Kamera im Stall hängt und man die nicht sieht und man gefilmt wird, das macht die Betriebe wirklich zu schaffen mit keiner Einzelbetriebe, die wirklich deshalb aufgehört haben oder deshalb keinen Nachfolger haben, weil sie einfach sagen, das ist mir diese tägliche Angst, dass da vielleicht einer, wenn ich in der Nacht in den Stall gehe, da schon drin ist oder dass ich gefilmt werde. Das ist schon ein Thema, mit der die Branche zu kämpfen hat und warum wir auch jahrelang uns vielleicht sicher zu viel versteckt haben, weil es oft so war, dass im Betriebe, die sich hingestellt haben und was hergezeigt haben, gerade bei denen ist dann oft einbrauchen geworden. Das ja, ist schon eine Verunsicherung und ich habe mir über das auch viel Gedanken gemacht, soll man sie überhaupt vorne hinstellen, aber ich denke mir, gerade das wollen sie erreichen, dass wir eigentlich uns verstecken, dass man uns mundtot macht und dann haben die Hoheit über die Schweinehaltung zu reden und wie das funktioniert und eigentlich den Gefallen wollte ich ihnen nie machen.
Man
soll ja Ängste nicht immer davonlaufen, sondern ein bisschen durchgehen und in dem Sinn ja, versuche ich mich da für die Schweinehaltung eben einzusetzen.
Und auch ein bisschen Sicht auf das Game, ich habe das schon sehr spannend gefunden, weil für mich war das natürlich auch immer klar, wo ich mir dachte, okay, wenn du da so bügeln siehst, das ist einfach zum Verurteilen. Und jetzt habe ich in den letzten 10 Jahren doch auch einiges mitgekriegt, dass viele Dinge vielleicht auch gar nicht so sind, wie es augenscheinlich ausschauen, wo Tiere sind, die was irgendwelche gutartigen Tumore haben, die was einfach nicht abgenommen werden, weil man sagt, das ist eigentlich nur ein medizinischer Eingriff und hat eigentlich jetzt auf die Tiergesundheit keine Auswirkung und das vom Tierarzt eigentlich abgehackt ist und trotzdem sind die Bilder nicht schön zum Anschauen. Das ist wie, wenn wir eine Behinderung haben, ein Fingerföd oder ein Handföd oder was weiß ich was. Das sind Dinge, mit denen wir nicht einfach immer konfrontiert sind. Deshalb sind es für uns auch immer arge Bilder natürlich, wenn man mit dem nachher konfrontiert ist. Und von daher habe ich das auch spannend gefunden und auch den Gedanken einmal selber vielleicht durchzudenken, wie wäre das, wenn ich jetzt jeden Tag in meinem Job einfach gefilmt wäre. Mache ich 100% nur Sachen, die was für jeden gut zum Anschauen sind oder zucke ich vielleicht einmal aus in einem Jahr und genau die Minuten wird rausgenommen oder keine Ahnung, ein paar in meiner Nase und genau dies wird rausgenommen. Und dann hast du von einem Jahr quasi Filmmaterial 3 Millisekunden raus und sagst, das ist das Leben von der Maria Fanninger oder vom Josef Kaiser. Ist das? Ist das dann repräsentativ für mein Leben oder hätte man eigentlich ein Jahr lang herzeigen müssen und eigentlich dann gesehen, dass 99% dessen, was ich mache, eh gut ist und 1% vielleicht auch daneben ist, was ich völlig legitim finde, weil wir Menschen halt einfach keine weiße Westenmenschen sind, sondern alle irgendwo einmal nicht so reagieren, wie wir es gerne hätten und einfach auch immer wieder mal in Extremsituationen kommen. Und das finde ich schon spannend, wenn man sich das einmal durchdenkt, dass man da selbst als ein Mensch, der was sagt, okay, ich habe eigentlich nichts zum Verbergen, dass man selbst dann denkt, vielleicht, keine Ahnung, küsse ich meine Frau im Stall und das will ich nicht, dass jeder sieht. Könnte ja sowas auch sein.
Ja, nein, das Thema ist sicher was uns sehr beschäftigt. Aber man sieht halt auch in der medialen Welt, in der wir sind, es gibt halt diese Skandalbewirtschaftung und solche Videos haben einfach, wenn da halt was aufdeckt wird, was nicht schön ausschaut, da wird nicht drüber geredet, warum ist das so, oder sondern einfach, da gibt es Millionen Klicks und da geht der Shitstorm los und ja.
Und dann klingelt die Kasse.
Ja, für gewisse schon, ja.
Ja. Ich glaube, wir könnten noch stundenlang jetzt weiterreden, weil es einfach ein voll spannendes Thema ist. Mit dir haben wir jetzt den Tag des Schweins quasi für uns so ein bisschen wachgerüttelt oder wachgeküsst in dem Sinn, dass wir in den nächsten Wochen sicher einiges zu dem Thema machen werden. Ich finde es voll spannend. Ich glaube, dass man, wenn man Fleischesser ist und gern Schweinefleisch isst, mutiger sein darf, also nicht nur als Produzent, dass man nach außen geht und sagt, ich bin das, sondern auch als Konsument, dass man sagt, ich isse voll gern Fleisch, ich isse gern Schweinefleisch, ich schaue vielleicht, wo kommt das Fleisch her, wie ist produziert worden, und ich gebe nicht blind meinen Produktionsauftrag her, sondern ich frage auch vielleicht im Gasthaus nach, woher das Fleisch kommt auf meinen Teller. Und ich glaube, dann kann man wirklich auch ja, mit erhobenen Haupt das tun, was man sowieso tut, und dazu stehen. Und dann sind nämlich alle leichter, die was produzieren, und die was verkaufen, oder der was konsumiert sowieso, weil dann brauche ich mich auch nicht verstecken und dann sagen, nein, ich bin das nicht, sondern ich bin der was gern immer wieder ein Schweinsbraten isst, ein geiles Kruschball reinbeißt oder eben auch ein gutes Schnitzel isst. Einen guten Schinken, weil ich liebe Beinschinken oder unseren Vulkanoschinken zum Beispiel im Geschäft. Ich mag das einfach voll gern, immer wieder da ganz bewusst in ein Fleisch zu beißen. Und ich glaube, da darf man auch dazu stehen. Und Josef, danke für deine offenen Worte und für deine Sicht, die du uns heute gegeben hast auf ein bisschen dein Leben, dein Betrieb und auch auf die Schweinebranche. Herzlichen Dank.
Danke sehr.
Schön, dass du in dieser Episode wieder mit dabei warst. Abonniere uns, empfehle unseren Podcast deinen Freunden und teile weiterhin die Begeisterung für unsere Themen.